Okay, Titus 3 sind wir. So Leute, Titus zu Ende machen. Paulus hat ja jetzt ein paar praktische Beispiele gebracht für Titus, worauf er achten muss als Pastor, was er ermahnen muss und wo er lernen soll, in welchen Bereichen, auch für uns, die keine Pastoren sind oder so, ist trotzdem wichtig, weil es ja um uns geht. Ne? So, und letzte Woche, also vor 2 Wochen, aber letzte Woche hat man gesehen, die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ja. Ein ziemlich wichtige 2 Verse, finde ich. Die Gnade heiligt uns. Ja, und das war halt die neue Lehre, die Jesus gebracht hat. Das war immer der Unterschied zu den Judaisten oder ja, zu den Sekten, die danach kamen, die Gerechtigkeit gepredigt haben aus unseren Werken heraus. Ne? Und Paulus hat immer dagegen gekämpft. Heute ist die Gnade Gottes, die Lehre von der Gnade Gottes ein bisschen misshandelt. Weil heute wird oft, wenn es um die Gnade Gottes gelehrt wird, dann geht es oft darum, dass man leben kann, wie man will. Also diese Gnade, das Evangelium dieser Gnade Gottes bewirkt keine Heiligung, sondern eher eine Verwahrlosung. Aber das Evangelium, das Paulus und das Jesus gelehrt haben, das ist das Evangelium der Gnade Gottes, aber eine Gnade, die zur Heiligung führt. Die Veränderung springt. Und ich bin dankbar für diese Gnade Gottes, die in meinem Leben ist, die ich erfahren durfte. Weil ich merke, dass ich verändert werde, jeden Tag aufs Neue und immer mehr. Und ich einfach nicht mehr zurück will zu diesem Alten. Sondern ich möchte, mich zieht es immer näher nach Hause. Mein Wunsch im Herzen, mein Sehnen wird immer größer, nach Hause zu kommen. Von daher, lasst uns in diese Gnade als unseren Zuchtmeister nehmen. Aber darauf achten, wie wir laufen. Jetzt heute noch ein paar praktische Sachen. Im Umgang mit unserem Nächsten. Wie verhalte ich mich dem Menschen gegenüber? Geht um Obrigkeiten, also hier Regierung oder Lehrer, wenn du Schüler bist, ne? Oder Eltern, wenn du Kind bist oder was auch immer. Jemand, der über dich gesetzt ist in der weltlichen Welt, in der menschlichen Welt, auch in der Gemeinde oder sonst wo. Ne? Es geht um den Umgang mit Nichtgläubigen, die in Sünde leben und die Sünde predigen. In ihrem Begehren und in ihren Lüsten wandeln und auch im Umgang mit Gläubigen und auch im Umgang mit Irrlehrern, die für ihr Evangelium Werbung machen. Also, lass uns mal lesen. Erinnere sie, die Gemeinde, dass sie sich den Regierenden und den Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Zu jedem guten Werk bereit. Ja. Erinnere sie, dass die Regierung, die eingesetzt ist, ob sie nur gottlos ist oder gottesfürchtig, dass die Gläubigen sich unterordnen sollen. Für mich war das ein Riesenproblem, als ich zum Glauben kam. Weil ich war ein Alternativer, ein Punk, hatte mit vielem Illegalen zu tun und es waren so viele Punks da, die ihr Denken und ihre Lebensweise in mein Leben gebracht haben und in mein Denken, weil ich war nur ein kleiner kiffender Künstler in seinem kleinen Atelier. Aber die Leute kamen halt alle zu mir, ne? Wir haben viel philosophiert und diskutiert und bla. Und ich habe irgendwann Verfolgungswahn bekommen, war ein bisschen paranoid durch die ganzen Drogen, ne? Und ich dachte, alle verfolgen mich, ne? Auch die Polizei und so. Und ich habe richtig schlecht geredet und so bis zu dem Punkt, wo ich Christ wurde. Und ein paar Jahre später, nach meiner Bekehrung, ich dann irgendwann Silvester kurz nach Hause bin, mit Lehmann raus und dann die Punks gesehen habe, wie sie gerade mit den Rechten sich kloppen, ne? Wie eine Haltestelle demoliert wurde und so weiter. Und ich stand dann nur da und dachte, oh, scheiße, so jetzt muss ich rennen. Ne? Da will ich nicht mit reingeraten. Und dann kam aber sofort die Polizei, so zwei Sixpacks, so, und haben die Sache beruhigt. Ne? Wo ich dann das erste Mal im Leben wirklich da stand und dachte so, ja, danke, dass es Polizisten gibt. Danke, dass es eine Regierung gibt. Dass hier nicht jeder machen kann, was er will, sondern dass du wirklich, jetzt verstehe ich, dass du jemanden eingesetzt hast, der Grenzen setzt, zum Schutz der Menschen eigentlich. Ne? Stell dir vor, es gibt keine Regeln hier. Du kannst leben, wie du willst. Guck dir die Geschichte an. Es gab oft Gebiete oder Bereiche, wo Menschen machen können, was sie wollen. So, ne? Der Mensch verwahrlost. Wird zum Tier. Ne? So, denkt nur an sich. Und verfällt immer mehr in Sünde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Obrigkeiten und die Regierung respektieren. Für manche fällt das leichter, für andere schwerer. Aber Paulus ermahnt ja, erinnere sie dran. Erinnere sie immer wieder dran, sich den Regierenden und den Obrigkeiten unterzuordnen und gehorsam zu sein. Warum? Weil wir ein gutes Zeugnis sein sollen für Jesus. Ich meine, Jesus hätte nichts bezahlen müssen im Tempel, es ist sein Tempel. Da wohnt er selbst, so, und sein Geist ist dort. Aber er kommt und er bezahlt Tempelsteuer. Ich glaube nicht, weißt du, er kommt und bezahlt seine Steuern. Ne? Gibt dem Kaiser, was des Kaisers, und gibt Gott, was Gottes. Und genauso verlangt er das auch von uns. Wir sind nicht die Rebellen, so die schlecht auffallen, weil sie sich gegen die gottlose Welt demonstrierend aufbeugt und sagt so, ihr seid alles Sünder und ihr macht alles falsch und alles schlecht. Ihr Mörder, ihr Vergewaltiger, ihr Unzüchtigen. Das ist nicht das, was auf unseren Plakaten steht, wenn wir durch die Welt gehen. Ne? Das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen ein gutes Zeugnis sein in guten Werken. Und diese guten Werken kann sein, dass eine Oma über die Straße hilfst oder einen Obdachlosen ein bisschen Geld gibst oder was zu essen, schön, aber wir werden heute sehen, was diese guten Werke sind. Und diese Werke sind der Umgang mit Menschen. Also lass uns weiterlesen. Dass niemand, Vers 2, dass sie niemand verlästern und nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Jesus hat das ja gelehrt, er hat gesagt, segne, wer dich flucht. Segne, wer dich flucht, wer dich beschimpft oder was immer. Liebe deine Feinde. Ne? Bete, wer dich verfolgt. Ist unser Auftrag, die Menschen zu lieben. Ne? Und wenn ich jemanden liebe, dann rede ich nicht schlecht über ihn hinterm Rücken. Und ich kenne das. Ich hasse das, an einem Ort zu sein, wo Menschen sind, die was Schlechtes über jemand anderes sagen, der gerade nicht im Raum ist. Und ja, manchmal liegt es einem auf der Zunge und man will einfach was rauspratschen, ne? Oder mit einsteigen so in diese Lästerei, weil irgendwie, ne, sehr das Fleisch zu streicheln kann ja sehr befriedigend sein. Ne? Das Resultat ist nur tut sehr weh. Und stinkt. Aber in dem Moment der Versuchung nachzugehen, ist er sehr erheiternd. Ansonsten gibt es ja keine Versuchung für uns. Ne? Wer hat denn sonst kein Problem, nicht zu sündigen? Ne? Aber ich hasse es echt. Ich fühle mich unwohl. Ich hasse es bei mir, weil ich manchmal merke so, dass ich was sage und eigentlich lebe ich nach einem bestimmten Motto. Ich rede nur über eine Person, die nicht im Anwesen ist, über sie so, wie ich reden würde über sie, wenn sie mit im Raum wäre. Das ist so meine Regel, die ich mir irgendwann aufgestellt habe. Ne? Weil dann kann jedes Wort, das im Nachhinein kommt und die Person erfährt, was ich gesagt habe, da brauche ich mich nicht für zu schämen. Ne? Weil das würde ich auch sagen, genau so, wenn sie da wäre. Manchmal klappt das nicht so, ne? Aber dann tue ich Buße. Weil die Gnade Gottes ist da, auch für mich. Aber wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag nichts. Was ich am meisten mit hasse, sind Leute, die kommen und über andere Christen und andere Gemeinden irgendwas Negatives mir sagen. Ich hasse das. Weil die kommen, erzählen das Schlechte, was da passiert ist, und ich kenne die Person noch nicht mal und richte sie schon in meinem Herzen und bin sauer auf die. Ich kann gar nicht sagen, auf wie viele Pastoren ich in Görlitz sauer bin, einfach nur, weil ich die Schafe kennengelernt habe, die misshandelt wurden. Oder die Schafe kennengelernt habe, die aus Liebe her ermahnt wurden, weil sie in Sünde gefallen sind und in Weltlichkeit und gesagt haben, nee, ich will aber weltlich leben und in Sünde, ihr seid eine Scheißgemeinde. Und sie gehen. Dabei ist der Hirte da, der ein Hirtenherz hat und sagt, ich lieb dich wie ein Vater sein Kind und ich werde dich zulassen, ohne was zu sagen, dass du dich kaputt machst, oder andere, ne? Nee, lieber höre ich gar nichts und mache meine eigene Erfahrung. Ne? Also wenn ihr was Schlechtes zu erzählen habt, erzählt es nicht mir. Ja. Gott hat gesagt, er richtet, wir sollen lieben und segnen, wir sollen vergeben, wenn uns jemand verletzt hat. Jesus hat das immer wieder gesagt und das Schwerste für mich, in diesem ganzen Vater unser Gebet. Vater, vergib mir meine Sünden, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Ich habe das erste Mal gelesen, jedes Mal an dem Punkt macht es Stopp bei mir innen drinne. Ne? Ich finde das ganze Gebet klasse. Außer dem Punkt. Weil ich lese es und denke ich möchte aber, dass du mir mehr vergibst, als ich vergebe. Ne? Und das tut er. Aber trotzdem. Nach dem Maß, wie du misst, wirst du gemessen werden, sagt Jesus. Von daher, wenn ich richte und lästern ist richten, dann muss ich mich auch selbst mit auf diese Waage nehmen. Und denk dran, aus uns guckt ein Riesenbalken und bei unserem Nächsten, was uns stört, sagt Jesus, ist nur ein kleiner Splitter. Weil wir nur eine Sache von ihm erkennen gerade. Okay, mal weiter. Dass niemand verlästert. Entschuldigung. Nicht streitsüchtig sind. Ja. Kenne ich. Es gibt Leute, die lieben, das Streit zu provozieren. Die diskutieren super gerne. Und die streitsüchtig sind, die wollen auch, dass Gefühle mit reinkommen. Dann kommt ein bisschen Feuer mit rein. Ne? Nur im Kopf zu diskutieren, reicht manche nicht. Manche wollen auch die Seele mit reinbringen. Ne? Aber das ist eine Eigenschaft, die Gott nicht will. Wir sind Friedensstifter und nicht Streitstifter. Da, wo Streit ist, schickt Gott uns rein, um Frieden zu bringen zwischen den Parteien. Und deswegen, und mir fällt es echt schwer, weil ich bin verheiratet, ne? Mich immer wieder daran zu erinnern, ich bin Friedensstifter auch für meine Ehe. Aber ich streite mich so gerne. Manche muss einfach die Luft raus und dann haut man auf den Tisch und dann, aber im Endeffekt merke ich, es kommt keine gute Frucht bei raus, weil wenn beide sich aufheizen, dann kommt es im Endeffekt zu Worten, die man niemals im klaren Verstand gesagt hätte. Und ich weiß, die Streits haben meine ganzen Beziehungen, die ich vor Dorot hatte, zerstört. Friedensstifter. Sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Jesus hat gesagt, ich bin demütig von Herzen, sanftmütig. Ne? Diese Sanftmut bedeutet gezügelt oder besonnen. Ein Pferd ist sanftmütig, hat Zügel, ne? Hat so eine Dings hier in der Kauleiste und dann wird's gelenkt nach links und nach rechts. Ne? Schnell und langsam oder stopp. Ne? Die Zügel bestimmen eine Richtung. Und wenn das Pferd sanftmütig ist, dann lässt es sich führen. Ne? Aber für uns bedeutet es noch mehr als nur gezügelt sein, sondern auch besonnen. Die ganze Welt steht im Chaos und versinkt in Angst und Dunkelheit. Die Menschen ohne Gott müssen einfach klarkommen und auf Glück hoffen. Und das darf ich nicht vergessen, weil ich genauso gelebt habe. Auch ich habe nie auf Glück vertraut, aber trotzdem habe ich auf Glück gehofft. Ne? Ich dachte immer schon, es gibt nur Schicksal. Es gibt keinen Zufall. Ne? Alles hat einen Grund. So ein, aber die meisten Menschen denken nicht so, ne? Sondern sie müssen sich selbst alles hart erarbeiten. So ein, müssen auf offene Türen hoffen, auf ein bisschen Glück, auf richtige Kontakte. So ein, ansonsten müssen sie nehmen, was da gerade kommt. Und viele zerbrechen da dran und schaffen es nicht. So ein, von daher sind wir da, weil wir haben Hoffnung bekommen. Wir wissen, es gibt keinen Zufall und es gibt kein Glück. Wenn es Glück gibt, dann ist Gott unser Glück. Er hat jeden Schritt geplant und alles, für alles ist gesorgt. Wir müssen uns nicht sorgen, wir sind Licht in der Welt und Licht ist beständig. Es gibt nichts Stärkeres als Licht. Da, wo Licht ist, ist nichts anderes als Licht. So ein, das und deswegen sind wir das Licht in der Welt, bodenständig, das Salz in der Welt, das verhindern kann, dass Unkraut aufsprießt. Das ein Weg bahnt, so ein, auch wenn nur schmales, so ein, und da lasst uns das nicht vergessen, so ein, erinnere sie daran, dass sie besonnen sind in der Welt. Und das ist manchmal schwer, mit manchen Menschen, da fällt es leicht, ruhig zu sein und nachzudenken und, ne, so ein, es ist erbauend, mit denen zusammen zu sein, aber manche Menschen nerven einfach, ne? Manche Menschen haben echt einen Knall, so ein, manche sind so egoistisch und Arschlöcher, ne? So ein, da ist es schon viel schwerer, besonnen zu bleiben. Aber das ist eben der Part so. Wir Christen kommen in die Welt und wenn wir wirklich lieben, so ein, wirklich uns rausnehmen und Jesus machen lassen, so dann sind wir ein Unterschied. Und die Leute merken, okay, es gibt Orte, wo keine Angst ist. Ne? Wo Freude ist und Zuversicht, auch im Leid. So ein, wo Hoffnung ist. Es gibt Hoffnung, auch für mich dann. Ne? Von daher ist es wichtig, dass wir nicht uns rausplauzen in der Welt, weil wir denken, wir sind so cool und so toll, sondern weise sind und klug im Umgang mit Menschen. Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, wir gingen in die Irre. Wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Wir lebten in Bosheit und wir lebten in Neid, verhasst und einander hassend. Ja, erinnere Sie dran, dass all das Gute, das Sie jetzt haben, nur ist, weil Gott Sie angenommen hat. Und ich kenne mein Leben ohne Gott. Ich weiß, ich bin ein Gottloser. Und würde der Heilige Geist weichen, würde ich wieder gottlos leben. So, wer sollte mich daran hindern und aufhalten? Es ist ja nur die Gnade Gottes, der Geist selber, der in mir ist und mir immer wieder zuruft, nein, das ist nicht mehr gut für dich. Das will ich nicht. Ich lasse es nicht zu. Und ich kriege ein schlechtes Gewissen. Aber wäre der Geist nicht mehr da, hey, wir wären alles Gottlose. Und wir würden wieder nach unten gehen, so schnell wie wir hochgekommen sind. So, vergiss nicht, woher du kommst. Ja. So, und deswegen kann ich auch niemanden richten. So, warum sollte ich einen gottlosen Menschen richten? Für was? Dass er gottlos lebt? So, dass er immer wieder Begierden nachgeht und immer tiefer in Sünde fällt und immer verdorbener und böser wird? Warum soll ich das richten? Ich meine, ich komme aus der Welt. Ne? Ich lebe in der Welt und ich habe jeden Tag zu kämpfen mit diesem Ding in mir, das noch genauso denkt und lebt und fühlt. Ne? Ich kann gar keinen richten. Ich kann doch nur da sitzen und sagen, ich bin ein Mensch, dem vergeben wurde. Halleluja. Ich habe es nicht verdient. Es ist Gnade. Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Da war eine dunkle Welt und dann kam die Freundlichkeit und die Menschenliebe Jesus. Jesus war freundlich. Ja. So sollen wir sein auftreten, auch gegen die, die uns hassen. Ich kenne so viele Leute, sobald die erfahren, ich bin Pastor oder ich bin Missionar, dann fangen die an, Streit zu suchen, ne? So, und dann geht's erst richtig los und die kommen mit ihren abstrusen Gedanken und mit ihren blöden Fragen, ne? So, und wollen mich provozieren. Habe ich auch gemacht, gebe ich zu. Ich mache das auch gerne. Und das ist nicht gut von Gott, aber naja, von mir. So, ich weiß noch damals die Bahai-Typen, das sind die hier Glatze, aber noch in Zopf dran und in orangen Dingen, ne? Und die sind so durch die Stadt so und naja, wollen dich halt in ihre Welt entführen, ne? So in ihre Welt des Friedens, so und des Glücks, so und der Reinheit und der so und was auch immer, so ein. Ich will jetzt kein falsches Evangelium erzählen, so ein, ne? Die haben mich immer angequatscht, ne? Oder ich sie. Und ich habe mit denen so lange diskutiert, bis der ausgerastet ist. Das ist gemein, ich weiß. Und das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich war so im Eifer für Jesus. Doch, ich war so im Eifer für Jesus und für die Wahrheit und für das Evangelium, dass ich beweisen wollte, dass das absoluter Quatsch ist. So, ne? Und dass der nicht so freundlich ist. Und der ist richtig ausgerastet immer. So, und irgendwann hat er mich schon gesehen und ist einfach gegangen. So, und irgendwann hat Gott mich da an dem Punkt demütig gemacht. Ab und zu. So, aber es bringt nichts. So, ne? Jesus war anders in der Welt auch. Wir lesen das Otternbrut oder Natterngezücht, ne? Was er zu den Pharisäern sagt. So, Söhne des Teufels. Aber wie stellst du dir Jesus vor? Jeder von uns hat ein anderes Bild von Jesus. Wir könnten kein perfektes Bild malen, das geht nicht. So ein
Jesus war schwarz.
Jesus war schwarz. Ich kenne Christen, die stellen sich vor, Jesus sitzt da im Wasser und sagt: Söhne Teufels hier, Natterntöpfe! So, ne? So, ist ja auch mit der Peitsche rumgegangen und so. So stelle ich mir Jesus nicht vor. Jesus war freundlich und hat auch seinen Nächsten geliebt, auch die Feinde. Ne? Aber er war ehrlich und klar. So, und ich stelle mir Jesus vor, freundlich und ruhig und sanftmütig und sagt: Söhne des Teufels. Ihr seid nicht Söhne Gottes. So, ihr seid Natterngezucht. Ne? So, ganz sachlich und ruhig. So, vielleicht war es auch ganz anders. So, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber ich weiß, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes kam auf die Welt durch Jesus. Und ich mag das, die Menschenliebe Gottes. Und das ist das, wozu Gott uns hinbringt. So, das ist der Sinn, warum wir hier sind. Die Menschenliebe. Die Liebe, das Werk für unsere Nächsten zu tun. So, und das müssen wir lernen. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Viele Christen denken, diese Heiligung ist der Sinn, ne? Dieses immer reiner werden, immer Jesus ähnlicher werden, immer mehr ins Gebet gehen, mehr und mehr über Gott nachdenken und Freude dran haben, mehr und mehr den schmalen Weg gehen und die Dienste tun und mehr Dienste tun, ne? Mut zu haben, freimütig zu sein, immer bereit und beschut, das Evangelium zu verkünden. So, aber das ist nur die Frucht. Ich meine, das wächst daraus, dass ich Jesus einfach nachfolge und es kommt von alleine. Das sind das Handwerkszeug, die Gaben, die er mir gibt, um meinem Nächsten zu dienen. Der Grund, warum wir hier sind und der Sinn des Christentums ist, die Menschen zu lieben. Es geht nicht um die Werke, es geht um die Menschen. Und wenn es mir um die Menschen geht und ich die Feinde mit einbeziehe, die Feinde Christi und meine persönlichen Feinde, und meinen Nächsten, die ich liebe und die ich nicht kenne und die Gottesfürchtigen und die Gottlosen und die da mittendrin sind, dann weiß ich, ich bin nur hier für die Menschen. Das ist der Sinn. Ja. Und Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen für die Menschen. Nicht um sein Reich zu bauen oder seinen Tempel groß zu machen in unserem Herzen oder uns ein Haus zu bauen im Himmel oder sonst irgendwas, sondern Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und solange ich kein Herz habe für die Menschen, solange habe ich nicht das richtige Herz und verstehe es nicht, worum es wirklich geht. Ja. Die Liebe guckt weg von sich. Jesus hat gesagt, verliere dein Leben. Aber für was soll ich denn leben, wenn nicht für mich? Für die Nächsten. Ja. Und für Gott. So. Und ein Leben in diesem Herzen, in dieser Liebe Gottes, wird verändert und zwar radikal. Wenn ich mein Leben aufgebe gebe für meinen Nächsten und für Gott, werde ich radikal verändert und die Früchte des Heiligen Geistes kommen automatisch in meinem Leben. Das ist so. Ich muss Gnade haben für meinen Nächsten. Und wenn ich durch mein Leben gehe und durch meine Zeit und alle Menschen ausblende, die in meinem Wirkungskreis sind, dann mache ich es nicht richtig. Dann folge ich nicht auf den Spuren Jesu, dann bin ich ein schlechter Jünger. Wir sind nur hier, um zu lieben. So, und dem, den ich liebe, tue ich auch nichts Böses, sondern segne. Wir können dankbar sein für Jesus, weil er ist in die Welt gekommen, nicht egoistisch, so wie wir manchmal, sondern Jesus ist in die Welt gekommen für uns. Er hat das Volk Gottes gesehen und er hat nicht geschimpft auf die Regierung da und auf die Priester und den falschen Gottesdienst oder die harten Herzen oder das Geldmacherei mit seinem Namen im Tempel und auf der Straße und auf den Märkten, sondern Jesus hat sich umgeguckt und er hat die Menschen gesehen und er hat gesagt, das sind alle Schafe ohne einen Hirten. So, er hat die Menschen gesehen, dass sie Not hatten. Und ich kenne mein Herz, wenn ich nicht in der Liebe Gottes bin, dann gehe ich durch die Menschen in meinem Wirkungskreis und ich gucke nur äußerlich, was mir nicht gefällt oder was mir gefällt. Was Gott wohlgefällig ist und was Gott nicht wohlgefällig ist. Aber ich sehe die Menschen nicht, die Seelen, die da sind und einfach jemanden brauchen, der sie zu Gott erhebt. Und das sind wir, Mittler. Zu unserem Mittler, zum unseres Retters. Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Ja. Und ja, was habe ich schon getan? Als ich zum Kreuz gegangen bin in meinem Herzen und zu Jesus so und mich bekehrt habe und gesagt, ich möchte jetzt mit meinem Schöpfer leben, weil ich glaube, dass du da bist. Und ich bin ungerecht, das weiß ich. Das war das einzigste Werk, was ich getan habe. Ich habe angenommen. Deswegen bin ich errettet. Die ganze Arbeit hat er getan. Ich musste nur mein Paket aufmachen und es dann rausnehmen, dieses neue Leben. Von daher habe ich nichts zu rühmen. Und ich kann auch niemanden richten. Nicht auf unsere Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Vergebung von Neuem geboren und jetzt erfüllt mit ihm, um übermenschlich leben zu können. Und dann meine ich jetzt nicht unbedingt die großen Wunder oder so, sondern einfach überhaupt fähig, Gnade zu haben, zu lieben und selbst zu sterben. Vor Jesus, ich war nicht fähig, selbst zu sterben. Das ging gar nicht, weil es nur mich gab und ich habe versucht, mein Leben so gut wie möglich hinzukriegen. Aber jetzt habe ich ein anderes Leben in mir, für das ich leben möchte. Und schon sterbe ich selbst. Das ist alles Gnade. Denn er reichlich über uns auch gegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Alles Gnade. Es steht fest, wir sind errettet. Weil er das so wollte. Und wenn ich Gott die Gnade nehme, dann nehme ich ihm die Erbe. Und was er tut, mit Bitten oder in Flehen, ist egal, tut es in Danksagung. Warum? Weil Gott die Ehre haben möchte. Nicht, damit er Ehre kriegt und bepriesen wird. Wir kennen Gott, so ist er nicht. Wir haben Jesus gesehen, er ist Gott und er war demütig. Und hat nicht die Leute dazu gezwungen, ihn anzubeten reihenweise, sondern wenn ich Gott anbete und ihm die Ehre gebe, wenn ich Danke sage, dann ist mir bewusst, dass Gott in meinem Leben ist und wirkt. Ich spreche ihm nicht sein Wirken ab, sondern ich bestätige. Und wenn ich Danke sage, ist mir klar, dass Gott was getan hat, sonst hätte ich nichts zu danken. Wenn ich meinen Verlust Gott preise und mit einem dankbaren Herzen, dann richte ich mich auf ihn aus und ich sage, du bist da, du bist bei mir und du wirst das tun. Und das ist seine Ehre und sein Lob. Es beweist mein Vertrauen zu ihm. Glaubwürdig ist das Wort. Ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und das ist nützlich für die Menschen. Ermahne mit Nachdruck, dass es um die Menschen geht. Wir haben gesehen, was das Werk ist in Vers 1 und 2. So, wie wir uns zu benehmen haben im Umgang mit den Menschen, wie wir uns ausrichten und wofür wir wirklich leben und dienen. So, das ist unser Werk. So, und ich kenne viele Christen, die sauber laufen, die eine Menge Dienst haben, große Namen, viele Menschen erreichen und so weiter, aber keine Ahnung, einfach so lieblos sind den Menschen gegenüber. So kalt und so kaltherzig. So ein, ich weiß nicht, ich habe das schon mal gesagt, aber es ist leider wirklich so. Ich habe viele Gruppen mitgemacht vor Jesus. Und auch die Gruppe Menschen, bei denen ich mich am wenigsten wohlfühle, ist eine bestimmte Gruppe von Christen. Weil ich da reinkomme und ich sofort merke, ich werde gemustert von oben bis unten. Man versucht, mich in eine Schublade reinzubringen. Man akzeptiert mich nicht so, wie ich bin, sondern ich muss ein bestimmtes Vorbild sein oder ein bestimmtes Bild abgeben, um gut zu sein oder schlecht. Ne? Aber ich bin weder gut noch schlecht. Ich bin ein schlechter Sünder, der versucht, das Gute zu tun, aber es nicht hinkriegt. Und deswegen kann ich nur Gott preisen für seine Gnade. Ich hasse das sind diese Fischpressen, von denen ich immer erzähle. Ja. Christen, die versuchen, einen Menschen zu nehmen, in seiner Form, wie Gott ihn gemacht hat, und ihn in ihre Form zu pressen. Und jetzt siehst du aus, wie ein guter Christ aussehen muss. Ne? Und dann laufen alle nur noch rum wie Zombies. Ne? Das sind die Menschen, wo ich mich nicht wohlfühle. Weil ich nicht geliebt werde. Ich werde nicht akzeptiert, wie ich bin. Ne? Ich kenne Ehen, die so laufen. Die gehen kaputt. Ich kann nicht erwarten, dass meine Frau sich verändert für mich. Und sie kann nicht erwarten, dass ich mich verändere für sie. Das funktioniert nicht. Ich musste lernen, und vorher gab es bei uns keinen Frieden. Wir hatten 7 Jahre Krieg. Und der hat erst aufgehört, als ich akzeptiert habe, dass ich lernen muss, meine Frau zu lieben, wie sie ist. Und erst, als wir beide uns geliebt haben und akzeptiert haben, dass wir Trottel sind, erst dann hat sich angefangen, dass wir ein Leib wurden und verändert wurden. Die Liebe verändert es, aber die Liebe bedeutet, es geht um den anderen, nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche. Eine Beziehung kann nicht so funktionieren, so läuft es nicht. Das wäre schlimm, wenn es so wäre, weil dann würde es bedeuten, ich komme zu Jesus, er sagt zu mir, ich will dich heiraten, dieses Bund am Kreuz, ich gebe dir ein neues Leben, ewig mit mir zusammen zu sein. Aber jetzt musst du erstmal aussehen wie ich. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder jetzt musst du erstmal so sein wie Paulus. Das macht auch keinen Sinn, weil ich Stefan bin. Ja. Oder jetzt musst du sein wie David. Ja. Und doch, das würde nicht klappen. Ja. Von daher bin ich dankbar für Gottes große Barmherzigkeit und Gnade, dass wir kommen dürfen mit unserem Namen, mit unserer Seele, mit unserer Art, und er uns so akzeptiert. Und dann fängt er an, langsam zu verändern und zu bauen. Und so läuft's. Wir sind die Jünger Jesu und nicht die Lehrer von Jesus. Aber wir werden zu Lehrern. Und damit wir fertig werden, und ich nicht noch mehr höre hier. Vers 9. Die törichten Streitfragen aber und die Geschlechtsregister sowie die Zwistigkeiten und die Auseinandersetzungen über das Gesetz, die meide, denn sie sind unnütz und sie sind nichtig. Hier geht es um die Christen. Umgang mit Christen. Ne? Törichte Streitfragen. Kenne ich. Ich weiß auch nicht warum, aber Christen sind oft gern streitsüchtig, und zwar mit ihrer Theologie. Ne? Aber das sind im Endeffekt törichte Streitfragen. Weil wenn Gott es nicht klar sagt in seinem Wort, dann ist es nicht wichtig. Wenn Gott es nicht ganz klar in seinem Wort erklärt, dann habe ich keine Ahnung. So, ich hätte Ahnung, wenn es mir erklären würde, aber es steht nicht da. Also kann ich nur das nehmen, was ich denke, Gott lehrt mich und lehre und tue das im Glauben. Aber ich kann niemand anderes richten, der anders das Wort in der Stelle auslegt, weil es ja anders nicht dasteht. So, ne? Von daher muss ich auch den stehen lassen und sagen, Gott wird es denn zeigen, wenn es wichtig ist. Ne? Der Heilige Geist redet ja durch alle seine Kinder. So, hört auf zu diskutieren, so, über dumme Streitfragen. Wir sind Friedensstifter, auch in der Lehre und im Glauben. Über Geschlechtsregister, ne, über Zwistigkeiten, über Auseinandersetzungen, über das Gesetz. So, meide das, weil sie unnütz sind und nichtig. Und warum? Weil, wie vorhin schon gesagt, Streit bringt keine Erbauung. Streit bedeutet, da ist eine Spaltung da. So. Und jetzt geht es um die Irrlehre. Einen sektierischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Was ist ein sektiererischer Mensch? So jemand, der ein anderes Evangelium hat und das evangelisieren geht in der Gemeinde Gottes. Ne? So, und da gibt es ja alle möglichen Formen und Lehren. Ne? So, aber ich fand es interessant, dass hier steht, nach ein- oder zweimaliger. Ja. Setze eine Grenze und schmeiß den raus, heißt das. So, ertrag den nicht immer und immer wieder in der Hoffnung, dass er irgendwie was mitnimmt aus dem Gottesdienst. Sondern wenn ein sektiererischer Mensch in der Gemeinde ist und anfängt von Jesus wegzulenken durch seine Lehren, dann schmeiß ihn raus. Nachdem du es versucht hast, ein- oder zweimal. Ja? Und das ist wichtig, weil wenn ein bisschen Sauerteig da ist, dann wird der ganze Leib sauer. Ne? Und für den, ich habe es letzte Woche schon gesagt, so, und deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal so ausführlich machen, aber ich habe Frucht gesehen von einem sektierischen Menschen, den ich rausgeschmissen habe, so ein in Leipzig, und der sich aber bekehrt hat dann durch diesen Rausschmiss, weil er gesagt hat, das hat keine Gemeinde gemacht bis jetzt. Das hat mich voll zum Nachdenken gebracht, das hat mich voll zerbrochen, ob ich nicht vielleicht doch falsch bin. So ein, und ich habe die Bibel gelesen und gebetet. Ne? Seine Eltern waren Zeugen Jehovas, der hatte nur das Denken im Kopf. So ein, und dem Gott hat ihn total zermatscht und der kam echt super verändert. Nach einem Jahr wurde zurück. Hat sich bekehrt. So ein, und läuft hoffentlich jetzt noch gerade. So, ne? Wir sind die, die die Wahrheit haben. Die Wahrheit ist hier in Gottes Wort. Ja. Das heißt, ich bin verantwortlich für alles, was ich weiß, sagt Paulus irgendwo. Und ich werde zur Rechenschaft gezogen über meinen Umgang mit dem Wissen, das ich von Gott bekommen habe. Wir haben Verantwortung der Welt gegenüber. Vers 12. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos, schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Ach, Entschuldigung. Apollo schicke eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Mach ein gutes Lunchpaket. Ne? So, gib ein bisschen Geld und Sachen. Und pass auf, dass sie nicht, dass sie alles haben, was sie brauchen für ihre Nöte. Ne? So, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Und ich habe das gesehen, eine Gemeinde, die nicht investiert ins Reich Gottes, ist eine sehr schwache Gemeinde. Ich sehe das bei mir. Erst als ich angefangen habe zu geben oder angefangen habe überhaupt Nöte zu suchen, wo sind denn Nöte und kann ich von mit meinem Reichtum diese Nöte ein bisschen ausgleichen. Ne? Je mehr ich gebe, desto freier werde ich und desto mehr habe ich das Gefühl, ich habe. Ne? So ein Geben ist seliger denn Nehmen. So ein, und das ist halt, was ich auch immer wieder sage, so, aber ich denke, es auch momentan dran, damit man es nicht vergisst, sondern weiter erinnert wird. Ne? So ein, dass auch wir hierher kommen, um Nöte des anderen zu sehen. Ne? Uns zu lieben in Gottes Liebe. So ein, hierher zu kommen, zu wissen, okay, ich bin hier aus einem bestimmten Grund. Und wenn ich mich dabei vergesse und ich meine Not suche hier, sondern die Not des Nächsten und mich darum kümmere, geistlich oder physisch oder seelisch, ne, so ein, können wir vertrauen, dass Gott auch für mich sorgt. Ne? So, weil jemand anderes das Herz hat, nach meiner Not zu gucken. Und ich komme hierher manchmal und manchmal bin ich total zerbrochen, manchmal bin ich total happy, manchmal bin ich physisch total am Ende. Ne? Manchmal brauche ich jemanden, der zu mir kommt und sagt, hey, wollen wir beten? Ich komme nicht her und hoffe, dass jemand mich fragt, ob er für mich betet, aber ich komme her und jemand kommt und sagt, hey, wollen wir beten? Und ich bete mit demjenigen und ich merke, oh, das tat mir jetzt echt gut. Das habe ich gebraucht. Ne? So ein, manchmal brauche ich jemanden, der seinen Blick der Welt oder der Dinge laut macht. Ne? Damit ich zu einem Punkt komme, wo ich weiterkomme. So ein, ne? Es gibt so viele Bereiche, wo wir den Geist wirken lassen. Wo der Geist wirkt. Und ich glaube nicht, dass das hyper fancy sein muss, wenn der Geist wirkt, sondern jeder von euch redet im Geist. So, das muss klar sein. Gott ist der, der nach Maß austeilt zu seinem Leib, so wie die anderen das brauchen. Und wenn ihr jemand ein Gebet hat, so, oder eine Erbauung oder eine Ermutigung, manchmal ist es einfach nur, dass man jemanden was zu trinken holt. Ja. Ist egal was. So ein, ich glaube, Geist Gottes wirkt, ob wir es bewusst machen oder nicht, aber viel besser ist es, wenn ich bewusst hierher komme. Deswegen hat Paulus auch gesagt, so streckt euch aus nach der größeren Gabe. Weil wir haben alle Gaben, wenn wir hier sind, ob wir es mitkriegen oder nicht. Wir dienen einander im Geist. Ganz natürlich. So ein, aber ich sehe es bei den Menschen, die sich ausstrecken nach mehr, so ein, dass die auch was empfangen. Und manchmal strecke ich mich aus, da ist für mich die größere Sache ein prophetisches Wort oder Weisheit und Erkenntnis von Gott, um weise zu entscheiden. Manchmal ist es danach, dass ich mich ausstrecke, zu heilen. So, das passiert auch ab und zu. Und für mich die größere Gabe in dem Moment ist, die größere Not für den Menschen, seinen Glauben zu stärken, indem ich Hand auflege und der wird geheilt. Manchmal ist es ein prophetisches Wort. Da erscheint mir in der Situation, ich denke vom Geist gegeben, und so ist es bei uns ja allen, dass ich dafür bete, so ein, Herr, was soll ich sagen? Ich möchte gern was sagen. Was willst du? Ich möchte gern erbauen. Und dann ist in der Not heraus die Geistesgabe am größten und am wichtigsten. Aber ich muss das wollen. Damit ich Frucht trage und nicht die Frucht geht. So ein, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Wir haben gesehen, was das Werk ist, das gute Werk, die Menschen zu lieben in unserem Umfeld, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. So ist es. Ja. Lass uns beten. Ja, ich möchte, dass du mir das erklärst, immer mehr. Dass du uns all das erklärst, und was die Liebe beheißt und was es heißt zu lieben. Ja, bitte hilf uns, von uns wegzusehen und wirklich die Menschen zu sehen, die Not, die um uns drumherum ist. Ja, und hilf uns, von unserer Not wegzugucken. Ja, ich möchte da in Hoffnung vertrauen, dass du für alle meine Nöte sorgen wirst. So wie du es versprichst, wenn ich nur auf dich sehe. Und für mich ist gesorgt, das weiß ich, durch dein Wort. Und dein Wort ist richtig. Und ja, ich danke dir, dass du mich da immer wieder dran erinnerst. Also hilf mir, immer mehr die Menschen in meinem Umfeld zu sehen und ihre Nöte zu erkennen, so dass ich ein Segen bin und gute Frucht bringe. denn das will ich. Ja. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen, ja. Amen.